SRF 3.
Die Organisation, die beim Sterben hilft. Exit diskutiert darüber, ob sie auch gesunde Alte beim Suizid begleiten soll. Das Land, das nach internationaler Anerkennung lechzt. In Russland beginnt der Confederations Cup. Er gilt als Hauptprobe für die Fußball-WM 2018. Der Mann, der den Spagat machte, die Nationalbank, ehrt den renommierten Ökonomen Ernst Baltensperger. Wir blicken zurück auf sein Wirken als Wissenschaftler und Berater. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber in den Berner Jura, genauer nach Moutier, das morgen über einen Kantonswechsel zu Jura abstimmt. Fabian Schlurp.
Die Behörden verstärken die Kontrolle für die Auszählung der Abstimmung. Das Bundesamt für Justiz erklärte der Nachrichtenagentur SDA, es würden 10 zusätzliche Juristen aufgeboten. Die Mitarbeiter des Bundesamts für Justiz werden Abstimmungsausweise mit dem Wahlregister vergleichen. Die Behörden reagieren mit der Maßnahme auf Meldungen von Stimmberechtigten zu möglichen Unregelmäßigkeiten. Es gehe darum, zu kontrollieren, ob Drittpersonen Stimmmaterial von Altersheimbewohnern ohne Berechtigung verwendet und in deren Namen abgestimmt haben. 7 weitere Beobachter des Bundes überwachen seit gestern Abend die Korrektheit der Stimmabgabe im Stimmlokal. In Bern haben 400 Bauarbeiter der Gewerkschaft Unia 150 Franken mehr Lohn pro Monat gefordert. Nach 3 Jahren Stillstand sei für die nächsten 2 Jahre eine Erhöhung fällig, hieß es an der sogenannten Landsgemeinde Bau. Zwar seien bei den Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Baumeisterverband Anfang Jahr wichtige Verbesserungen im Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe erzielt worden, teilte die Unia weiter mit. Wegen der steigenden Krankenkassenprämien und Mieten sei eine Lohnerhöhung für die Bauarbeiter aber dringend nötig. Bundespräsidentin Doris Leuthard und die Präsidenten von National- und Ständerat haben sich mit gut 100 Menschen getroffen, die Freiwilligenarbeit leisten. Rund ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz engagierten sich in der Freiwilligenarbeit. Eine Statistik spricht von rund 700 Millionen Stunden im Jahr, die unter anderem in den Bereichen Sport, Hobby, Kirche oder Kultur geleistet werden. Um diesen Effort für das Funktionieren der Gesellschaft zu würdigen, trafen sich Bundespräsidentin Doris Leuthard, Nationalratspräsident Jürg Stahl und Ständeratspräsident Ivo Bischofsberger im Nationalratssaal mit rund 100 Vertretern der Freiwilligenarbeit. Königin Elisabeth II. Spricht den Britinnen und Briten Mut zu nach mehreren Terroranschlägen, der politischen Krise und der Feuerkatastrophe in London. Es sei schwierig, der trüben Stimmung im Land zu entkommen, heißt es in einer Mitteilung, die der Buckingham Palace anlässlich der Geburtstagsfeierlichkeiten der Queen verbreitete. Das Königreich habe aber in Zeiten der Not Entschlossenheit gezeigt. Es sei an der Zeit, diejenigen zu unterstützen, die von Tod oder Verletzung betroffen seien. In London ist unterdessen der Betrieb auf 2 Teilstrecken der U-Bahn vorübergehend eingestellt worden. Die Schließung im Westen der britischen Hauptstadt erfolgte auf Wunsch der Londoner Feuerwehr. Sie äußerte Sicherheitsbedenken nach dem Brand des Hochhauses. Das Wetter am Abend: ziehen im Osten ein paar dichtere Wolkenfelder auf. Morgen ist es meist sonnig. Mit Bise gibt es im Mittelland rund 26 Grad, im Wallis bis 30 Grad. Im Süden ist es morgen ebenfalls meist sonnig bei 28 Grad.
Info 3 Abend.
Es ging emotional zu und her an der heutigen Generalversammlung von Exit in Zürich. Diskutiert wurde die Frage, ob die Sterbehilfeorganisation auch alte Menschen beim Suizid unterstützen soll, die gesund sind, aber einfach nicht mehr leben wollen. Im Moment hilft Exit nur dann beim Sterben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel dann, wenn jemand eine unheilbare Krankheit hat. Christine Wanner hat die Diskussion um erleichterte Sterbehilfe verfolgt.
Selbstbestimmt durch das Leben gehen bis zum Letzten, zum Tod. Diese Überzeugung bringt Klaus Hotz zusammen mit einer kleinen Gruppe von Exit-Mitgliedern dazu, das umstrittene Thema Altersfreitod neu zu thematisieren.
Das ist für die Exit-Mitglieder das, darum werden sie Exit-Mitglied. Wenn sie sterben wollen, möchten sie, dass das durchgeführt wird.
Tosender Applaus bestärkt ihn. Bis in einem Jahr möchte Klaus Hotz zusammen mit einer Arbeitsgruppe die Grundlagen ausarbeiten, damit betagte Menschen mit Sterbewunsch leichter zum tödlichen Mittel Natriumpentobarbital kommen. Als Fernziel wünscht sich ein Teil der Exit-Mitglieder, dass es gar kein ärztliches Rezept mehr braucht für die tödliche Medizin. Das sei demütigend, sagt ein Mann. Doch der Vorstand bremst. Für Präsidentin Saskia Frey ist eine weitere Liberalisierung beim assistierten Suizid nicht vordringlich.
Es braucht es wahrscheinlich gar nicht und vor allem, es wird auch keine politische und gesellschaftliche Mehrheit für dieses Ansinnen geben. Was in 20 Jahren ist, ist dann eine andere Geschichte.
Vielmehr möchte sie analysieren, warum Menschen ohne tödliche Krankheit mit Exit aus dem Leben gegangen sind. Es sind Menschen mit verschiedenen Altersgebrechen. Rund ein Viertel der Suizidbeihilfe mache das heute aus. Auch künftige Fälle sollen analysiert werden. Wie leben die Menschen? Wie geht es ihnen? Und warum wollen sie sterben? Erhalten Sie das Rezept für das tödliche Mittel? Unbestritten ist es, wenn der Einsatz des tödlichen Mittels Menschen vorbehalten ist, die den Tod dem Leben vorziehen wollen, weil sie mit einer hoffnungslosen Prognose konfrontiert sind, unter unerträglichen Beschwerden oder einer unzumutbaren Behinderung leiden. Dabei möchte Exit auch die Ärzteschaft ansprechen, denn Ärztinnen und Ärzte lehnen den Altersfreitod mit großer Mehrheit ab. Ihre Richtlinien und auch das Betäubungsmittelgesetz schließen es aus, Menschen ohne diagnostizierte Krankheit ein Rezept für das tödliche Mittel auszustellen. Neben den rechtlichen Fragezeichen zum Alterssuizid gibt es die gesellschaftlichen. Selbstbestimmte Entscheide entsprechen zwar dem Zeitgeist, sagt Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin des Instituts Dialog Ethik. Doch vor einer weiteren Öffnung des assistierten Suizids warnt sie.
Da müssen wir als Gesellschaft sehr auf der Hut sein, dass dieser sogenannte Freitod oder diese selbstbestimmte Tötung eines Menschen von sich selber nicht auch zum gesellschaftlichen Zwang wird, der ihm nahegelegt wird, weil er eben dann nicht mehr diesen Effizienzkriterien der Gesellschaft entspricht.
Verinnerlicht scheine das im Wunsch auf, ich möchte niemandem zur Last fallen. Selbstbestimmt den letzten Weg gehen, heiße nicht zwingend Exit. Mit Patientenverfügungen ließe sich genau und eben selbstbestimmt sagen, was sich jemand noch wünscht an lebenserhaltenden oder lebensverlängernden Maßnahmen, sagt die Ethikerin. Auch der Bund will in diese Richtung gehen. Gesetzesanpassungen, wie sie mit einem erleichterten Zugang zu Natriumpentobarbital für Betagte nötig wären, sind nicht vorgesehen.
Info 3 Abend.
Vor wenigen Minuten ist in St. Petersburg das erste Spiel des Confederations Cup angepfiffen worden. Gastgeber Russland spielt gegen Neuseeland. Ich habe mit Russland-Korrespondent David Nauer gesprochen und ihn gefragt, interessieren sich die Russen überhaupt für Fußball?
Also bisher spürt man keine große Begeisterung für diesen Confed Cup. Ich war kürzlich an einem Freundschaftsspiel der russischen Nationalmannschaft, die gegen Chile gespielt hat hier in Moskau. Und ich kann also sagen, das Stadion war halb leer. Und auch für die Spiele des Confed Cups kann man noch Tickets kaufen, selbst für die Spiele der russischen Nationalmannschaft.
An der EM in Frankreich letztes Jahr, da kam es zu wüsten Szenen mit russischen Hooligans. Wir haben die Bilder vielleicht noch im Kopf. Wie steht es jetzt bei diesem Turnier um die Sicherheit?
Ich denke nicht, dass sich Fußballfans jetzt während des Confed Cups oder auch später während der WM Sorgen machen müssen um ihre Sicherheit, wenn sie nach Russland kommen. Die russischen Behörden wissen sehr genau, dass Gewalt im russischen Fußball ein Problem ist. Und entsprechend massiv ist jeweils auch die Polizeipräsenz vor Fußballspielen und eben bei internationalen Turnieren ganz besonders. Und hier in Fankreisen in Russland wird auch erzählt, die Sicherheitsbehörden seien vor dem Confed Cup bei bekannten Hooligans vorbeigegangen und hätten diese gewarnt, sich während des Turniers gefälligst zu benehmen.
Werfen wir einen Blick in die nahe Zukunft. Nächstes Jahr soll in Russland oder findet in Russland die Fußball-WM statt. Der Confed Cup, der gilt als Testlauf dafür. Ist Russland für diese WM nächstes Jahr vorbereitet?
Ganz bereit ist Russland noch nicht für die WM. Über die Hälfte der insgesamt 12 Fußballstadien ist noch im Bau. Auch zahlreiche Infrastrukturprojekte sind noch nicht fertig. Allerdings, das kann man sagen, herrscht hier in Russland allgemein Zuversicht, dass bis zum Anpfiff der WM in einem Jahr die nötigen Arbeiten dann schon abgeschlossen sind. Und ich denke, davon kann man wirklich ausgehen, weil es so eine russische Eigenart ist, dass man bei so wichtigen, großen internationalen Anlässen dann notfalls einfach so viel Geld und so viel Material und Arbeitskraft reinwirft, um eben rechtzeitig fertig zu werden, dass man eben auch das tatsächlich dann schafft.
Russland hat ja Erfahrung mit solchen großen Anlässen. Vor 3 Jahren hat Russland die Olympischen Winterspiele ausgetragen in Sotschi. Nächstes Jahr eben diese Fußball-WM. Was bezweckt Präsident Putin damit?
Mir scheint, dass der Kreml da an eine Tradition aus der Sowjetzeit anknüpft. Das heißt, dass eben Spitzensport und sportliche Großanlässe, internationale Großanlässe gezielt eingesetzt werden, um die Größe Russlands zu demonstrieren. Und zwar sowohl vor der eigenen Bevölkerung wie auch vor der Welt. Und es ist sogar so etwas ein bisschen wie ein Leitmotiv von Putins Präsidentschaft, dass Russland sich jetzt eben wieder erhebt von den Knien, dass Russland anknüpft an die alte Größe, und diese internationalen Sportanlässe sind gleichsam ein Symbol dafür.
David Nauer war das aus Moskau.
Info 3 Abend.
Für Ernst Baltensperger war gestern ein besonderer Tag. Die Nationalbank hat den renommierten Ökonomen für sein Schaffen geehrt, mit einer über 500 Seiten dicken Festschrift, die gestern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Baltensperger hatte die Schweizerische Nationalbank in den letzten 40 Jahren eng begleitet, mal als Angestellter, mal als kritischer Beobachter. Evelyn Kobler über eine Figur, die die Geldpolitik der Schweiz maßgeblich mitgeprägt hat.
Im Elfenbeinturm zu sitzen und ökonomische Modelle zu wälzen, das gehörte zwar auch zum Alltag von Ernst Baltensperger. Schließlich war er jahrelang Volkswirtschaftsprofessor, unter anderem an der Universität Bern. Doch der 75-jährige Ökonom hat seinen Elfenbeinturm während seiner Karriere regelmäßig verlassen. Gleich mehrfach wurde er von der Nationalbank um Hilfe gebeten, stets in sehr heiklen Phasen, in denen die Währungshüter ganz gezielt den Rat des externen Experten gesucht haben, wie Baltensperger nicht ohne Stolz erzählt.
Also ich hatte ja das Glück, dass ich in verschiedenen Phasen meines beruflichen Lebens von der Universität beurlaubt, für begrenzte Zeiten für die Nationalbank arbeiten durfte. Das war erstmals der Fall schon vor langer Zeit, vor 40 Jahren.
Damals, Ende der 70er Jahre, war die Lage angespannt. Der Schweizer Franken hatte sich zur D-Mark massiv aufgewertet. Die Nationalbank suchte nach Instrumenten, mit denen sie die Frankenstärke eindämmen konnte. Sie holte Ernst Baltensperger für 2 Jahre in ihr Forschungsteam. Gestützt auf diese Arbeiten führte die Nationalbank 1978 erstmals eine Untergrenze ein, zur D-Mark. Dann kehrte Baltensperger zur Universität zurück. Doch 20 Jahre später klopfte die Nationalbank erneut bei ihm an. Ende der 90er Jahre stand die Einführung des Euro bevor, und auch sonst hatte sich das Umfeld verändert. Die Geldpolitik stieß in ihrer alten Form an ihre Grenzen. Da musste ein neues Konzept her. Und Baltensperger sollte helfen, dieses zu entwerfen, was er auch tat. Noch heute pflegt der emeritierte Berner Professor ein enges Verhältnis zur Nationalbank, insbesondere zu Präsident Thomas Jordan, der einst bei ihm doktoriert hat.
Ich bin ja nicht in die Entscheidungsprozesse der SNB involviert. Ich habe aber immer wieder einen regen Meinungsaustausch, versuche zu verstehen, was sie macht, und das aus meiner Sicht dann eben zu bewerten.
Es ist ein Spagat, den Baltensperger macht. Mal steht er im Sold der Nationalbank und gestaltet ihre Geldpolitik aktiv mit. Dann ist er wieder Professor, der die Arbeit der Nationalbank möglichst unabhängig und kritisch bewerten möchte. Dieser Spagat scheint ihm geglückt zu sein, denn er genießt großen Respekt, sowohl bei der Nationalbank als auch in akademischen Kreisen.
Das war Info 3 am Samstagabend. Verantwortlich heute Patrick Seiler und Damian Rast.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.